Danke, dass ihr unseren Blick so mit wieder auf Jesus gerichtet habt, auf das, worauf es wirklich ankommt. Das brauchen wir wahrscheinlich auch vor dieser Predigt. Es geht nämlich um Worte, die uns herausfordern. Der amerikanische Schriftsteller Mark Twain, der hat mal gesagt: Mich stören nicht die Teile der Bibel, die ich nicht verstehe, sondern die Teile, die ich verstehe. Und ich kann ihm da immer nur recht geben, denn einige Bibelstellen sind so eindeutig, dass ich nicht so gern darüber nachdenke. Und andere sind so herausfordernd, dass ich nicht gern darüber predige. Denn entweder machen die mich überheblich oder sie tun mir weh, weil sie mich hinterfragen. Ich traue mich mit euch in den nächsten Wochen immer wieder mal an solche Themen dran. Nur mal so ein kleiner Ausblick. Worte, die herausfordern in der Bibel, die mich im Moment alle beschäftigen. Richtet nicht. Du hast dich müde gemacht. Achtet darauf, wie ihr hört. Heute nur ein Thema. Matthäus 7, Vers 1 bis 5. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn so wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden. Und mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen: Halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen, und dabei sitzt ein Balken in deinem eigenen Auge? Zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Dieser Text ist so eindeutig, dass mir sofort einige Menschen einfallen, die ihn unbedingt mal hören müssten. Der Mann, der jeden Menschen innerlich sofort in eine Schublade einsortiert, die Frau, die alles besser weiß und zu jeder Sache einen Kommentar hat, die Gemeinde, die festlegt, woran man den richtigen Glauben erkennt, der Jugendliche, der immer so mit ganzer Hingabe für Jesus singt und sich bei jeder Feier regelmäßig betrinkt, die müssten diesen Text echt mal gründlich studieren. Und schon bin ich mittendrin. Ich fange an zu richten, zu messen, zu urteilen, und ich muss euch sagen, ich predige nicht gern darüber, weil entweder rede ich über andere oder ich muss über mich reden und dann tut's weh. Ich will es trotzdem heute mal versuchen, mich mit euch an diesen Text heranzuwagen. Wenn Jesus sagt, richtet nicht, ist das erstmal eine ganz merkwürdige Herausforderung, denn wir brauchen doch Richter. Wir brauchen klare Urteile, wir brauchen eindeutige Gesetze, sonst wird unsere Gesellschaft nicht funktionieren. Und das stellt Jesus auch nicht in Frage, ihm geht es vielmehr um so einen persönlichen Bereich. Richten beginnt immer mit Kritik. Und kritisieren bedeutet wörtlich etwas schneiden oder trennen. Wenn ich jemanden kritisiere, dann bewerte ich sein Verhalten. Und auf gewisse Weise distanziere ich mich ein bisschen von dem, was er getan hat, und sage: Du, das war aber jetzt zu laut, da hast du zu viel geredet, das war nicht gut organisiert, da habt ihr falsch gesungen und diese Predigt hat überhaupt keine Anwendung gehabt. Ich distanziere mich ein bisschen, gehe auf Abstand und schneide. Ich spreche ja das an, was nicht gelungen ist, was nicht gut war, was ich nicht so gemacht hätte. Und ich muss doch Position beziehen. Ich muss doch ehrlich sein. Ich muss vieles beobachten und mich auch mit dem auseinandersetzen, was ich sehe, was ich höre und erlebe. Aber es soll mich nicht von dem anderen Menschen trennen. Denn die Gefahr ist immer, dass ich immer ein Stück zurückgehe auf Distanz, um dann besser schießen zu können. Denn um zielen zu können, brauche ich immer ein bisschen mehr Abstand, damit ich meine Geschütze ausrichten kann auf das, was der andere nicht gut gemacht hat, dass ich ihn ins Visier nehme und mit einem gewissen Abstand treffe ich ihn am besten. Deswegen versuche ich immer mehr zu lernen, Menschen nicht zu verurteilen, sondern fair zu urteilen. Und dieses kleine Wörtchen fair verwenden wir sonst mehr im Sport immer und denken, ja, da ist jemand sportlich und so und verhält sich entsprechend. Fair bedeutet so viel wie gerecht oder passend. Und es hat etwas sprachlich zu tun mit dem Wort Fach. Das heißt, es wird etwas in ein bestimmtes Fach eingeordnet, damit man etwas sachlich bewerten und beurteilen kann. Das hat was zu tun mit fair, dass ich sagen kann, du, in dieser Situation war es nicht gut. Oder bei diesem Menschen warst du hier zu schnell und zu laut, dass ich immer es in eine bestimmte Situation einordne. Mir hilft dabei das Bild von einem Setzkasten, wo es heißt, ich ordne das ein, was der andere getan hat, und muss mich davon auch ein bisschen distanzieren, es unterscheiden. Aber ich bleibe mit dem anderen im gleichen Rahmen und sage nicht, das hätte ich doch nie so gemacht. Und damit versuche ich deutlich zu machen, ich muss mich mit dem auseinandersetzen, was du tust. Aber ich will mich nicht von dir trennen, möchte am liebsten es mit dir gemeinsam machen. Das ist, wie ich versuche, dieses Fair-Urteilen zu verstehen. Und dabei helfen mir zwei Gedanken. Der eine heißt, ich bin nicht das Maß aller Dinge. Ich bin einfach nicht objektiv, weil ich meine Prägung habe, weil ich meine Geschichte habe. Mir sind bestimmte Dinge wichtig. Mir gefällt zum Beispiel eine bestimmte Art der Musik. Ich mag es, wenn ein Lied eine klare Melodie hat, die ich auch gut mitsingen kann und die den Inhalt des Textes unterstreicht. Dann geht mein Herz auf. Ich mag es, wenn alles eine gewisse Ordnung hat und gut organisiert ist. Ich schätze es, wenn jemand einfach und verständlich reden kann. Mir ist es wichtig, in einer Predigt, die ich höre, muss ich immer auch etwas entdecken, was mit meinem Alltag etwas zu tun hat. Aber ist etwas deswegen schlecht oder falsch, weil meine Erwartungen nicht erfüllt werden? Ist etwas deswegen nicht gut, weil einem Menschen andere Dinge wichtig sind als mir? Ich will fair urteilen. Und darum kann ich oft nur sagen, wie Dinge auf mich gewirkt haben. Und wie oft konnte ich mit einem Lied wenig anfangen? Und für einen anderen war es der entscheidende Anstoß, damit sein Leben wieder in die Bahn kommt. Ich bin nicht das Maß aller Dinge. Das hilft mir erstmal, das zu verstehen. Und der zweite Gedanke heißt, ich kenne den anderen Menschen nie ganz. Jemand hat mal gesagt, erlaub dir kein Urteil über einen anderen Menschen, bevor du nicht einen Tag in seinen Schuhen gegangen bist. Ich bin vor vielen Jahren mal zu Besuch zu einem Gottesdienst gewesen, den ich zu halten hatte bei einer Gemeinschaft, wo ich sonst nicht so oft bin. Und dann war ich rechtzeitig da und habe dann auf dem Parkplatz beobachtet, wie einer mit seinem Auto ankam und versuchte einzuparken. Der fuhr vor und zurück, fuhr rückwärts rein, korrigierte wieder, stand wieder schräg, versuchte es nochmal, ich glaube fünfmal, vor und zurück und danach stand sein Auto schräg. Und ich wusste sofort, schlechter Autofahrer. Der beherrscht sein Auto nicht und parken kann er schon lange nicht. Guck mal, wie meins da steht. Dieser Mann kam auch in den Gottesdienst, wo ich die Predigt zu halten hatte. Und dann stellte ich fest, dieser Mann hat nur ein Auge. Dann habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt nach Hause komme, fahre ich mal nur mit einem Auge in meine Garage. Ich war froh, dass mich meine Kinder da nicht bewertet hatten. Habt ihr das schon mal versucht? Die ganze Wahrnehmung verändert sich in dem Moment. Hast du dir schon mal klargemacht, wie ein anderer das eigentlich erlebt? Ich kenne den Menschen nie ganz. Wenn da dein Kollege mit so einem mürrischen Gesicht neben dir bei der Arbeit ist, weißt du denn, was er eben für eine Nachricht gekriegt hat? Weißt du, mit welchen Schmerzen er heute Morgen aufgestanden ist? Wenn jemand mit seinem Geld einfach immer nicht klarkommt, wenn einer Probleme hat in der Erziehung seiner Kinder, ja, mit dem Charakter, den er hat, kein Wunder, Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, was in seiner Geschichte eigentlich dahinter steckt? Warum er so geworden ist, warum er manche Dinge eben nicht auf die Reihe kriegt? Wenn einer nicht mitsingt bei dem Lied, das ich ausgesucht habe, wenn einer nicht mitbetet bei der Gebetsgemeinschaft, die ich angefangen habe, wenn einer mich nicht grüßt, dann hat er bestimmt etwas gegen mich. Und wie oft schließe ich von dem, was ich äußerlich beobachte, auf eine innere Verhaltensweise, eine innere Haltung auf den Glauben von anderen Menschen. Dabei kenne ich den anderen Menschen nie ganz. Ich meine, bei mir verstehe ich das ja immer. Ich weiß, warum ich manches Lied nicht mitsingen will. Habe auch gute Gründe dafür. Und ich weiß auch, warum es mit dem Geld manchmal knapp ist. Und ich weiß auch, warum meine Zeit manchmal nicht reicht und warum mir heute nicht nach Lächeln zumute ist. Das weiß ich ja. Ich kenne ja meine Geschichte. Ich weiß ja, wie ich hier bin. Aber ich bin nicht das Maß aller Dinge. Und ich kenne den anderen Menschen nie ganz. Und ich muss es immer mehr lernen, fair zu urteilen. Vielleicht ist die Sache aus der Sicht des anderen viel verständlicher. Weißt du eigentlich, was bei ihm dahinter steht? Jesus sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, denn so wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden. Und mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Und ich werde beurteilt. Einmal von den Menschen. Und da, wo ich meinen Maßstab anlege, darf ich mich nicht beschweren, wenn die anderen mich genauso beurteilen. Wohl dem, der ehrliche Kinder hat. Wie oft haben mir meine eigenen Kinder den Spiegel vorgehalten und haben gesagt, Papa, warum dürfen wir nicht mit dem Handy am Tisch sitzen und du darfst das? Will ich auch nach meinem Gesichtsausdruck bewertet werden? Nach den Worten, die ich im Gebet formuliere? Wir werden beurteilt. Ich habe vor 2 Jahren eine Fortbildung mitgemacht, wo wir nachher in Kleingruppen kurze Andachten halten mussten, wo wir dann aufeinander geachtet haben, uns Rückmeldung, Kritik gegeben haben auf das, wie stehen wir da, wie sitzen wir da, wie sprechen wir, war alles verständlich. Mein Problem war, mein Nachname beginnt mit W, ich komme immer relativ am Schluss dran. Und ich wusste genau, wenn ich meine Andacht als Sechster halte, dann werden die anderen mir all das vorhalten, was ich bei ihnen kritisiert habe. Deswegen war ich ziemlich still. Und wenn, habe ich immer nur die positiven Dinge gesagt, weil ich genau wusste, du wirst nachher auch beurteilt. Und das gleiche Maß legen sie bei dir auch wieder an. Wir sind ja so berechnend, immer wieder. Aber Jesus geht es hier nicht darum, was die anderen über mich denken, sondern wie Gott mein Leben sieht. Und er wird das entscheidende Urteil über mein Leben sprechen und er hat das Recht dazu und er kennt meine Geschichte, er kennt meine Gedanken, er kennt meine Geheimnisse, er weiß ja alles und behält das ganze Bild im Blick. Wenn er den Maßstab anlegt, den ich für die anderen gebrauche, dann wird es kritisch. Und wenn Gott seinen vollkommenen Maßstab anlegt, dann habe ich überhaupt keine Chance mehr. Wenn er fragt, du, hast du mir wirklich vertraut oder ging es dir immer nur um dich? Hast du mir wirklich gehorcht oder hast du nur versucht, selber am besten durchzukommen? Lebst du eigentlich das, was du den anderen da immer predigst? Bist du wirklich ehrlich mit dem, was du sagst? Paulus hat diesen Maßstab Gottes einmal so beschrieben in Römer 2. Worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst, weil du eben dasselbe tust, was du richtest. Wir wissen aber, dass Gott alle, die so handeln, zu Recht verurteilen wird. Und da meinst du, du könntest dem Gericht Gottes entgehen, wo du doch genauso handelst wie die, die du verurteilst? Und da sagt Paulus, du bist doch nicht besser als die anderen. Gott wird dein Leben anschauen, er wird das Urteil sprechen und du hast keine Chance, dem auszuweichen. Aber zu Gottes Urteil gehört immer noch eine andere Größe, die alles verändert. Und davon schreibt Paulus dann im Vers 4. Er sagt, betrachtest du seine große Güte, Nachsicht und Geduld als selbstverständlich? Begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? Ja, Gott richtet, aber er richtet nicht, um mich fertig zu machen. Gott deckt auf, was in meinem Leben nicht gut ist, aber nicht, um sich über mich zu stellen, sondern er will mich gewinnen. Er ist so ehrlich mit mir und sagt, Olaf, du schadest dir selbst durch dein Verhalten. Aber er begegnet mir immer auch mit Güte. Er stellt sich nicht über mich, um mich zu richten. Er stellt sich neben mich, um mich aufzurichten und um mein Leben zu verändern und zu sagen, an diesen Punkten muss etwas anders werden. Gott richtet, weil er absolut gerecht ist. Er zieht uns zur Verantwortung für alles, was wir gesagt haben und auch für das, was wir nicht gesagt haben. Gott legt seinen Finger in die Wunde, aber immer mit einer ausgestreckten Hand, um mich wieder aufzurichten. Immer auf die Weise, um mir zu helfen, an dem Punkt umzukehren und Dinge anders zu machen. Und diese Güte fehlt mir oft, wenn ich kritisiere. Jesus sagt, richtet nicht. Stellt euch nicht über die anderen, sondern neben sie, um sie aufzurichten, um ihnen zurechtzuhelfen. Und damit zeigt ihr, dass ihr Gottes Maßstab verstanden habt, den ihr selbst schon erlebt habt in eurem Leben. Und genau dafür gebraucht Jesus einen völlig übertriebenen Vergleich. Und er spricht hier von dem Splitter im Auge des anderen, von dem Balken in meinem Auge. Völlig übertrieben, gibt's überhaupt nicht. Hat einer von euch schon mal einen Balken im Auge gehabt? Da hast du doch kein Auge mehr. Brett vorm Kopf, das beschreibt das eher. Nur, mir fällt was anderes auf. Der andere hat einen Splitter im Auge. Der andere hat Fehler gemacht. Der andere hat ungesunde Eigenarten. Der andere redet zu viel. Der andere verteilt Gerüchte in der Welt, die nicht stimmen und nicht gut sind. Der andere ist nachtragend. Er ist nicht ehrlich mit sich und mit anderen. Der andere ist abhängig. Der andere hat gerade sein Gebetsleben vernachlässigt, verliert gerade seine Beziehung zu Jesus. Der andere hat einen Splitter im Auge. Und das ist nicht gut. Dieser Splitter soll nicht in seinem Auge bleiben. Und Jesus sagt, und du hast eine Verantwortung für ihn. Denn da ist was bei deinem Bruder, bei deiner Schwester etwas nicht in Ordnung. Und es ist deine Aufgabe, daran etwas zu ändern, weil es nicht gut ist, wie er lebt und was er gerade durchlebt. Aber wie gehe ich jetzt damit um? Ich kann die Dinge begutachten, ich kann sie beurteilen, ich kann dem anderen Vorwürfe machen und sagen, na, das geht aber so nicht weiter, da musst du unbedingt was tun, das ist alles nicht gut, wie du es sagst. Ich muss dir ins Gewissen reden. Aber ich gehe mit seinen Schwächen anders um, wenn ich meine eigenen Probleme kenne. Und wenn ich eingesehen habe, ich kämpfe hier oft an der gleichen Stelle auch. Denn sein Splitter und mein Balken sind aus dem gleichen Material. Ich kann nur dann fair beurteilen, wenn ich mich selber mit dem Blick behalte. Kenne ich diesen Balken in meinem Auge, diesen blinden Fleck, diese Sache, die ich immer wieder ausblende, die aber trotzdem meine Gedanken beherrscht, die meine Sicht behindert, die mich oft einschränkt darüber, wie ich über einen anderen Menschen denke? Reagiere ich so empfindlich auf bestimmte Musik, weil sie mich einmal selber belastet hat? Achte ich so genau auf die Erziehung der anderen, weil ich bei meinen Kindern immer wieder mich damit schwer getan habe, richtige Entscheidungen zu treffen? Kritisiere ich, wie andere abhängig vom Smartphone sind, weil ich selbst manchmal nicht vom Bildschirm wegkomme? Achte ich so genau auf die Fehler in der Planung und der Organisation, weil ich nicht gefragt worden bin und eigentlich steckt Stolz dahinter? Achte ich immer so genau auf die praktische Anwendung in der Predigt der anderen, weil ich so lange brauche, um zu verstehen, wie ich meine Predigten selber halten will? Und so viel Zeit investieren muss, bis das einmal deutlich wird. Bin ich selber nur unsicher und deswegen reagiere ich immer so hart, so ungnädig, so unbarmherzig? Mein Balken verhindert, den anderen fair zu betrachten. So, wer ist jetzt für den Balken in meinem Auge zuständig? Görn? Nö. Er sagt, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Es ist meine Aufgabe, diesen Balken zu beseitigen. Aber wie geht das? Muss ich jetzt mit Disziplin, mit Willen mein Leben in Ordnung bringen, bevor ich anderen überhaupt helfen kann? Darf ich erst dann eine Predigt halten, wenn meine Probleme alle gelöst sind? Kann ich überhaupt all diese Fehler abstellen, die ich habe? Und jedes Versagen vermeiden? Wenn ich mich anschaue, bin ich entweder viel zu hart, dass ich mich verurteile und sage, es wird sowieso nie besser und ich bin da so festgefahren, das ändert sich nie. Oder ich bin zu weich. Sie sagen, ja, ich kann ja verstehen, das muss man, darf man nicht so hart sehen. Ich kenne ja meine ganzen Hintergründe. Das ist immer eine Gefahr. Entweder bin ich im Urteil über mich selbst zu hart oder ich bin zu weich. Aber ich kann diesen Balken aus meinem Auge nur entfernen, wenn ich mir helfen lasse. Und ich bin darauf angewiesen, dass mir vergeben wird. Ich brauche Gnade, weil ich Fehler mache, weil ich Grenzen habe. Und darum bin ich so froh, dass Gott sich neben mich stellt und mir mit Güte begegnet. Und ich bin so dankbar für Menschen, die mich mit Geduld begleiten, die mich korrigieren, die mich mit Güte aushalten, die neben mir stehen und nicht über mir. Ich halte es in meiner Familie doch nur aus, weil ich nicht ständig kritisiert werde für all die Fehler, die ich schon gemacht habe, sondern weil da Menschen sind, die mir in Güte begegnen, die ehrlich ansprechen, was nicht gut war und nicht gut ist, aber die neben mir stehen und sagen, es ist so gut, dass es dich gibt und wir wollen dir helfen, an diesem Punkt was zu ändern. Ich kann es in einer Gemeinde nur aushalten, wenn sie mich nicht kompromisslos beurteilt für jedes Wort, das ich da sage, für jedes Verhalten, was ich an den Tag lege. Sondern wenn eine Gemeinde da ist, die mich in Güte trägt, die mich korrigiert, die für mich betet, aber die bereit ist, neben mir zu stehen, mich zu begleiten und mich aufzurichten, da wo ich selber auch diese Stärkung brauche und umkehren muss. Und mir fiel in der Vorbereitung zum ersten Mal auf, dass hier wörtlich steht, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen. Dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Wenn du dir helfen lässt, siehst du selber deutlicher. Und dann kannst du anderen auch helfen. Ich sehe den Splitter bei anderen, oft besser als sie selbst. Und ich will ihnen helfen, weil ich mich selber kennengelernt habe, mit meinen Grenzen. Ich will mich aber nie über sie stellen, sondern immer neben sie. Aber im Mittelpunkt darf nie dein Splitter stehen. Im Mittelpunkt darf nie mein Balken stehen. Sondern das Holz, an dem Jesus uns beiden geholfen hat und an dem uns vergeben wird. Das Kreuz, an dem Jesus sein Leben für mich geopfert hat, wo Gott seine Güte und Gnade gezeigt hat, wo er uns beiden vergeben hat. In seinem neuesten Buch schreibt der Geigenbauer Martin Schleske, wie er einmal ein Wort von Jesus an sich gehört hat und verstanden hat. Und dieses Wort beschreibt er so, dass Jesus ihm sagt, sei weder hart noch weich mit dir, sondern suche mein Angesicht. Schau mich an und du wirst meine Kraft und Liebe sehen. Sei weder hart noch weich mit dir, mit dem Balken und deinem blinden Fleck, sondern such mein Angesicht. Sei weder hart noch weich mit dem anderen und dem Splitter in seinem Auge, sondern such mit ihm zusammen mein Angesicht. Dann werdet ihr sehen, wie Gott mit euch umgeht, wie ich euch behandle. Und wenn Jesus sagt, richtet nicht, dann will ich diesem Wort nicht ausweichen, weil ich auf Jesus schauen kann. Weil er anders mit mir umgeht, als ich es verdiene. Und deswegen möchte ich lernen, nicht zu verurteilen, sondern fair zu urteilen. Und ich will nicht begutachten, sondern mit Güte betrachten. Ich will nicht richten, sondern aufrichten, damit wir gemeinsam auf unseren Herrn schauen können. Amen. Danke, dass ihr uns mit dem nächsten Lied genau dazu einladet. Wir schauen der Wahrheit ins Auge.